Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Johannes Grill, Wirtschaftsinformatiker, lebt in Graz und war 10 Jahre lang Präsident von Bitcoin Austria. Johannes, wir wollen heute über Geld reden, im weitesten Sinne, in diesem Wasserdialog. Und erzähl mal über dich kurz. Hast du irgendeine Verbindung zu Wasser oder was wäre gut, wenn wir wissen über dich?
Ich glaube, wir haben alle eine gute Verbindung zu Wasser. Der Großteil unseres Körpers besteht aus Wasser, soweit ich weiß. Und ohne Wasser gäbe es uns nicht. Von daher ist es sehr essentiell. Ja, zu mir. Ich lebe in Graz seit vielen Jahren und habe beruflich, komme ich so ein bisschen aus der IT-Ecke. Mir hat es am Anfang zufällig, dann hat es mich auch fachlich interessiert, so in die Banken-Finanzinformatik-Ecke verschlagen, wo ich viele, viele Jahre in Österreich und auch in der Schweiz gearbeitet und gelebt auch habe. War auch eine spannende Zeit, auch ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln. Und habe dann irgendwann ja auch mich begonnen mehr mit Geld. Man verdient dann ein bisschen Geld, mal auch als junger Mensch in meinen 20ern bis 25 rauf, dann ein bisschen auch begonnen, mich mit Anlage, Investmentformen zu beschäftigen und so weiter. Also so meine berufliche Laufbahn. Und irgendwann habe ich dann noch mein aktuelles Lieblingsthema entdeckt, das dann Bitcoin ist, aber da kommen wir schon noch hin.
Ja, da kommen wir schon noch hin. Es geht halt im Grunde um den Geldfluss, gell? Also wie das Geld fließen kann. Weil es ist ja, es sagen ja viele, Geld ist irgendwie Energie. Ja,
ja oder Schmiermittel.
Oder Schmiermittel.
Genau. Was ja auch was Flüssiges ist im weitesten Sinn, ja.
Inwiefern Schmiermittel, da muss ich jetzt nachfragen.
Naja, es schmiert das Zusammenarbeiten, das Kooperieren, auch mit Dritten, mit Fremden. Also freiwillige Kooperation mit Unbekannten funktioniert dadurch, dass wir ein universelles Tauschgut haben. Und das ist halt dann, was wir als Geld kennen. Also vom historisch, vom klassischen Tauschhandel in den Urzeiten, wo man tatsächlich das Händel gegen das Ei und gegen irgendwelche Dienstleistungen und ein Holzbrettel oder was auch immer getauscht hat, haben sie im Laufe der Menschheitsgeschichte halt geldartige Dinge herauskristallisiert, die dann einfach immer diese universellen Tauschmittel waren. Und Geld ist dann schon entscheidend und also dass das einfach die Menschheit entwickelt hat, dass das entstanden ist quasi auf ganz natürlichem Weg, dass wir friedlich mit Dritten, die wir eigentlich nicht kennen, zusammenarbeiten können.
Ja, das ist, ich finde auch schön, dass du das erwähnt, friedlich zusammenarbeiten können. Ich habe auch deswegen zuerst nachgefragt, Schmiermittel, das klingt, das ist ja von dir durchaus positiv gemeint.
Also ja, wenn man so, ja. Ja. Genau. Also Wasser und Öl, ja okay. Ja, ja. Aber, nein, natürlich was Positives.
Ja, sehr positiv. Okay, ja, aber dann, ich bin ja immer sehr interessiert daran, welche persönliche Entwicklung man so durchmacht. Du hast jetzt einiges erwähnt, einiges an Veränderungen, die du in deinem Leben durchgemacht hast. Wahrscheinlich, dass du jetzt da bist, wo du bist und so wirkst, wie du wirkst. Was hat dich da so aus den 20ern jetzt, oder weil du das vorher erwähnt hast, in die Richtung gebracht, wo du jetzt bist?
Naja, ich war immer so vom Typ her vermutlich jemand, der gern selbstständig agiert hat, so ein bisschen ein Freigeist, meine eigenen Gedanken mir zu dem Weltgeschehen, so wie die Welt funktioniert, wie wir Menschen auch funktionieren in dem Sinn, wie wir Menschen auch interagieren, das hat mich immer interessiert. Und so gesehen, jetzt ja, habe ich dann auch durch meine Arbeit auch zu sehen, dass es auch was anderes gibt, als nur das quasi, was jetzt in Österreich passiert ist, auch mit meiner Schweizzeit. Und irgendwann bin ich halt auch auf das Thema Bitcoin gestolpert. Jetzt gibt es so viele Wege, wie man zu Bitcoin finden kann. Ich habe damals ein konkretes Problem in meiner Arbeit gekannt. Ich habe damals Swift-Schnittstellen für das internationale Zahlungssystem, also Swift, programmiert. Und da war halt auch so Aufgabenstellung, überweisen Sie mal 100 Euro von dem österreichischen oder 100 Franken vom Schweizer Bankkonto nach Brasilien. Ja? Also vor 15 Jahren zum Beispiel war das so ein Thema. Das war ein Abenteuer. Wir haben digitale Zahlungssysteme ja schon viele Jahre, viele Jahrzehnte. Aber kaum ging es ein bisschen über den eigenen Landesbereich, über Landesgrenzen hinaus, war schwierig. Und ich kannte damit aus meiner Arbeit ein Problem internationaler Zahlungsverkehr. Und habe damals halt über Bitcoin auch gelesen, ich glaube, das war im Handelsblatt sogar, auch damals schon ein leicht negativ gefärbte Headline, so digitale Schattenwährung wertet massiv auf, das war die Headline, werde ich nie vergessen. Mhm. Und habe das gelesen und dachte, okay, eh nett. Im ersten Moment dachte ich, okay, vielleicht ein neues PayPal oder so. Aber wenn man ein bisschen genauer geschaut hat, hat man gesehen, es ist eigentlich total was anderes. Mhm. Es ermöglicht plötzlich ganz neue Dinge. Und eigentlich ist eine Technologie, die gar nicht von irgendeiner Firma oder von irgendjemandem betrieben wird, sondern es ist echt bringt viele, viele neue Möglichkeiten mit sich, die man ganz frei, das heißt ohne irgendjemanden Dritten um Erlaubnis zu fragen zu müssen, nutzen kann. Mhm. Und das war unglaublich spannend aus meiner Sicht. Es war natürlich viel zu früh damals, um das vielleicht bei diesem Bankprojekt, wo ich da gerade aktiv war, einzubringen. Aber das war so mein erster Kontakt. Und wenn du sagst, ja, was hat es für mich bedeutet, wie war meine Entwicklung, dann, es war schon so, ich habe mein erstes Interesse gehabt durch dieses reale Problem, das ich damals hatte im Projekt. Und dann beginnt man halt sich auch zu überlegen, so Fragen sich zu stellen, was ist eigentlich Geld?
Ja.
Und wie funktioniert das Zusammenarbeiten der Menschen? Und dann wird es plötzlich philosophisch, dann wird es geldhistorisch. Ich sage auch immer, wenn man Bitcoin verstehen will, muss man verstehen, was Geld ist. Und um Geld zu verstehen, ist zum Beispiel verdammt hilfreich, wenn man die Geschichte des Geldes kennt.
Ja.
Und man kommt dann plötzlich von einem Thema rein und landet bei 100.000 anderen. Und es geht ein gewaltiges Türl auf und eine gewaltige Breite, die da entsteht, durch die Beschäftigung mit dem Thema Bitcoin und Geld.
Mhm. Das heißt, du hast eigentlich also aus diesem IT-Zugang, es war ein IT-Problem, das du gehabt hast, zu lösen gehabt hast.
Ja,
eigentlich.
Bankfachliches Problem, bankfachliches, wo ich halt aus der ITler war, ja.
Und du der ITler warst und bist dann eigentlich auf eine sehr philosophische Ebene gekommen mit dem Ganzen. Ich finde ja das so interessant, weil ich ja dieses Thema auch so komplex sehe. Ich bin einerseits sehr technikinteressiert, darum finde ich das immer interessant, wenn man diesen Hintergrund weiß. Wie funktioniert jetzt zum Beispiel Bitcoin von einer technischen Sicht her? Aber was hat es auch historisch damit auf sich? Womit magst du anfangen? Was braucht man für Inputs, dass wir es verstehen?
Mhm. wenn man es mal verstanden hat, wie so oft bei vielen Dingen, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Mhm.
Ja. Als Informatiker, als gelernter Informatiker hilft es natürlich, dass Bitcoin jetzt für mich nichts, eigentlich nie was irgendwas Mysteriöses war, sondern ich konnte die Technik verstehen, einfach weil ich mein IT-Grundknow-how hatte. Mhm. Und auch bei Bitcoin ist jetzt gar nicht so viel Neues erfunden worden. Das sind nur bestehende Technologien auf sehr geniale Weise kombiniert worden. Also so Dinge wie digitale Signaturen, das sind eigentlich kryptografisch, mathematisch kryptografische Verfahren, das gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten, das gab schon lang vor Bitcoin. Auch verteilte Netzwerke. Jeder, der in den 90er oder Nuller Jahren mal MP3s irgendwo runtergeladen hat, hat diese verteilten Netzwerke genutzt. Also das sind einfach viele Dinge zusammengeführt worden, was technologisch alles schon da war. Es ist nichts quasi neu erfunden worden.
Mhm.
Und daraus entstand dann halt technologisches Bitcoin. Und das heißt, Informatiker ist jetzt Bitcoin selber, das war eigentlich nie was Mysteriöses für mich.
Ja, aber da darf ich jetzt ganz kurz nachfragen, ganz kurze Erklärung, verteilte Netzwerke?
Verteiltes Netzwerk bedeutet, dass es eben keine zentralen Server gibt. Es gibt niemanden, der einen Computer, einen Server wo betreiben muss, den man vielleicht angreifen und abschalten könnte. Das heißt, jeder Teilnehmer kann sich an dieses System Bitcoin andocken und es gibt keinen zentralen Chef, keinen zentralen Server, es gibt damit auch keinen im Angriffspunkt. Das Ganze ist sehr resilient, das heißt sehr widerstandsfähig dadurch.
Mhm.
Genau. Also okay. Das ist verteiltes Netzwerk und diese Torrent-Systeme, wo man bis heute Filme runterladen kann über verteilte Systeme. Das sind ja auch so serverlose Systeme. Und diese Technologie nutzt eben auch im weitesten Sinn Bitcoin.
Mhm. Okay, das sind gute Beispiele, dass man das besser verstehen kann. Okay, du hast jetzt aber das Historische auch schon angesprochen. Was war dann für dich im Grunde von der Geschichte her das Interessanteste oder das Wichtigste, was man wissen sollte über die Entstehung des Geldes? Und
naja, man versucht einmal dahinter zu kommen, was ist eigentlich dieses Geld oder welchen Nutzen hat das Ganze? Das ist ja dann auch in weiterer Diskussion, wenn man sagt, okay, was ist Bitcoin? Ist ja durch nichts gedeckt, ist oft so ein Vorwurf, es steckt nichts dahinter. Es ist ja körperlos, es ist ja rein Information. Und die Frage muss man eigentlich stellen, was ist Geld? Ja, und was macht etwas zu Geld? Wie wird etwas zu Geld? Ohne dass jetzt in der Drittpartei sagt, mit Macht ein König, ein Kaiser oder auch ein aktuell Regierende per Gesetz definiert, das ist Geld und das ist kein Geld.
Ja.
Und wenn man sich das einfach logisch, rational runterüberlegt und auch sich anschaut, wie war es denn in der Vergangenheit, weil ich kann ja nur die Vergangenheit prüfen, wie die Zukunft ist, das weiß ich nie, das ist immer ungewiss. Aber dann sieht man halt, dass in der früheren Geschichte einfach Dinge, also wirklich physikalische Dinge, diesen Geldcharakter zu Geld wurden, die sich halt gut transportieren haben lassen, die halbwegs einheitlich waren, die nicht verdorben sind. Diese Güter waren in der Regel auch knapp, das heißt in irgendeiner Weise begrenzt. Ja, etwas, das ich beliebig auf Knopfdruck, in beliebiger Menge, ohne Aufwand einfach herstellen kann oder herzaubern kann oder was quasi unbegrenzt zur Verfügung ist, hat sich halt nicht als Geld durchgesetzt oder wurde auch nie dadurch als Geld verwendet. Also Sandkörnchen wären eher mäßig gutes Geld. Hingegen haben sie halt in der meisten Zeit der Menschheit dann, der modernen Menschheit, als Tauschmittel halt knappe Edelmetalle zum Beispiel durchgesetzt. Also es wurde dann Gold, Silber, diverse Edelmetallwährungen verwendet. Oder es gibt ja auch diese Beispiele, dass Muscheln, seltene Muscheln als Geld verwendet wurden. Mhm. Oder Steine und so weiter. Und diese Dinge sind ja alle deswegen Geld worden, weil es einfach nützlich war für die Menschen, dass sie da eine Art Verrechnungseinheit hatten, ein ultimatives Tauschgut. Und das ist auf ganz natürlichem Weg zu Geld geworden. So. Also wenn man sich die Geschichte des Geldes sich anschaut, springen wir quasi fast in die Gegenwart. Wir hatten dann lange Zeit eine mehr oder weniger strenge Edelmetalldeckung unserer staatlichen Gelder, also Dollar, Pfund, das waren ja alles historisch Gold, früher noch Silber, aber dann goldgedeckte Währung. Das heißt, dieser Papierschein, den man bekommen hat, hat ja eigentlich verbrieft, eine gewisse Menge an Gold oder Edelmetall wieder einlösen zu können. Und im Großen und Ganzen hat das ja auch gehalten und nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es dieses Bretton Woods-Abkommen, wo man gesagt hat, okay, wie machen wir die Nachkriegsordnung? War es im Endeffekt so, dass der US-Dollar an Gold gekoppelt war und unsere europäischen Währungen, die meisten wiederum, an den Dollar gekoppelt waren, also mit Dollar hinterlegt. Und somit hat man indirekte Goldbindung auch. Und bis 1971 halt dann, Nixon war damals Präsident in den USA, diese Goldbindung in seiner Ansprache vorübergehend aufgehoben hat. Und jetzt sind wir, wie viele Jahre später? 54 Jahre später. Es ist immer noch vorübergehend aufgehoben. Also es ist de facto für immer aufgehoben. Es wird nicht mehr zurückkommen. Mhm. Man kriegt halt jetzt viel, viel weniger Gold für einen US-Dollar und auch viel, viel weniger Gold für einen Euro. Unser jetziges staatliches Geld, die staatlichen Währungen sind nicht mehr durch Edelmetalle gedeckt. Die können quasi beliebig die Menge erhöht werden. Mhm. Und das hat gewisse Konsequenzen, das hat Vor- und Nachteile möglicherweise, aber führt dazu, dass man auch einen gewissen politischen Einfluss natürlich hat, dann auf oder politischen Einfluss nehmen will auf die Geldpolitik der Zentralbanken mit allen Vor- und Nachteilen. Tja, und dann kam plötzlich 2009 Bitcoin ins Spiel und einfach als Technologie, die gute Eigenschaften hat, gute Eigenschaften mitbringt, auf ganz natürlichem Weg wieder zu einer neuen Geldform zu werden. Und Bitcoin hat, aus meiner Einschätzung, so spannende Eigenschaften. Und man sieht ja auch die 15 Jahre oder 16 Jahre Bitcoin, die wir schon haben, dass es, ohne dass irgendjemand von außen quasi per Zwang, per Gesetz verordnet, du bist jetzt Geld und du nicht, etabliert sich Bitcoin. Das kommt ja nicht von ungefähr. Es kommt ja nicht daher, dass irgendwer nur damit herumzockt, sondern es hat echt Vorteile und Nutzen und dann wirken Netzwerkeffekte mit und das spieltheoretische System dahinter, die Anreize sind sehr attraktiv, dass sich der Bitcoin immer mehr und immer weiter etabliert.
Mhm. Ja. Wo haben wir da diese spieltheoretischen Ansätze und wie würde Bitcoin jetzt diesen Faktoren entsprechen, die du vorher erklärt hast, das was überhaupt zu Geld oder zu am Tauschmittel werden kann, das geeignet ist dafür?
Wenn man sich jetzt nur die Technologie Bitcoin mal anschaut, was ist Bitcoin quasi im Kern? Dann ist Bitcoin eigentlich eine Technologie, ein Protokoll, ein Regelwerk. Und welchen Nutzen hat das einmal im Nukleus, im Kern? Diese Technologie Bitcoin ermöglicht mir einen Eigentumtransfer, rein digital, über den ganzen Globus und darüber hinaus, wenn ich will, zwischen zwei oder mehreren Leuten, ohne dass ich irgendeinen Dritten um Erlaubnis fragen darf. Das ist einmal der Kernnutzen von diesem Bitcoin. Das heißt, ich habe eigentlich ein Zahlungssystem. Dann kommt dazu, um Bitcoin zu benutzen, muss ich Bitcoin oder diese Subeinheit davon, Bitcoin sind ja auch nahezu beliebig teilbar, auf der technischen Ebene hat es 8 Nachkommastellen. Die kleinen quasi Subeinheiten nennt man, hat sie so etabliert, Satoshis nach dem Erfinder. Also 100 Millionen Satoshis sind ein Bitcoin. Mhm. Also um Bitcoin zu benutzen, brauche ich Satoshis oder Bitcoin. So, und jetzt kommt diese neue Innovation hinzu. Alles, was wir bisher hatten im Internet vor Bitcoin, ließ sich beliebig vervielfältigen. Jede Information wurde immer kopiert. Wenn ich dir ein E-Mail geschrieben habe, dann habe ich de facto eine Kopie davon gemacht, habe sie übers Internet transferiert und wir hatten beide das E-Mail. Mhm. Also Informationen wurden immer dupliziert, vervielfacht. Das, was mit Bitcoin neu ist, ist, dass wenn ich Bitcoin besitze und jetzt dir einen Bitcoin schicke, dann ist er bei mir weg. Ja? Mhm. Also die Information, dass er bei mir weg ist, haben wir beide und haben ganz viele. Aber die Verfügungsgewalt über diesen Bitcoin wandert von mir zu dir, wenn ich ihr einen Bitcoin schicke. Mhm. Und das ist das, was davor tatsächlich nicht gab. Davor brauchten alle Zahlungssysteme irgendwie eine Art zentrale Instanz, eine zentrale Partei, eine Bank, einen Finanzdienstleister, wie auch immer, der die Konten führt von allen Beteiligten und sozusagen der Zeremonienmeister ist, der die Überwachung der Regeln und so weiter gewährleistet. Und das Neue war jetzt eins der neuen Features, dass halt bei Bitcoin das Ganze erlaubnisfrei und ohne zentrale Instanz funktioniert. Mhm. So. Ein weiteres spannendes Feature, das Bitcoin mitbringt, ist Knappheit. Also knapp, die Menge an Bitcoin, die je existieren wird, ist absolut begrenzt. Es kann und wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Und das ist was, was man mir nicht glauben muss. Das kann jeder überprüfen. Und technisch ist es sogar so, wenn heute jemand eine Bitcoin-Wallet benutzt, dann prüft halt die Software die Einhaltung der Regeln. Das kann man sich so vorstellen, das ist ja auch eine Art freiwilliger Konsens, ja auch dazu kann ihn niemand zwingen. Bitcoin ist ja komplett freiwillig. Man kann sich es ein bisschen so vorstellen, wenn man sich an die Regeln hält, kann man Bitcoin benutzen. Und wenn man versucht zu manipulieren, dann kann man Bitcoin nicht benutzen, man wird quasi abgelehnt. Das ist so ähnlich, wenn ich halt eine Webseite aufrufe, dann muss mein Browser dieses HTTP, das Webprotokoll, verstehen. Da steht ja am Anfang, wenn man genau schaut, HTTP, HTTPS. Das ist die Sprache, die quasi dein Webbrowser mit dem Server, von dem du die Information abrufst, sprechen muss. Mhm. Und das kann ich natürlich ändern als ITler. Ich kann mein eigenes Protokoll machen, nur dann wird kein Server mehr mit mir reden. Und bei Bitcoin kann man sich es ähnlich vorstellen, wenn man sich an die Regeln hält, wenn sich deine eigene Software oder dein Wallet oder deine App an die Bitcoin-Regeln hält, dann kannst du Bitcoin empfangen und ausgeben. Wenn du es änderst, dann hast du dein eigenes Tool geschaffen, deine eigene Währung, die kannst vielleicht jemanden schmackhaft machen oder auch nicht, aber es ist so ein freiwilliger Konsens. Mhm. Und diese Knappheit, 21 Millionen, ist dann auch so eine Art freiwilliger Konsens. Ich kann, als ITler, ich kann den Code ändern und kann sagen, ich mache mir 100 Millionen, buche ich mir gut. Dann werden mir dann alle anderen im System ablehnen und sagen, das ist kein Bitcoin, was du da hast, das ist dein privater Johannes-Coin oder was auch immer. Mhm. Und damit, wenn ich Bitcoin nutzen will, muss ich mir an die Regeln halten. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, also wir haben jedenfalls, was eine wesentliche und wichtige Eigenschaft ist, diese Knappheit, diese absolute Begrenztheit bei Bitcoin. 21 Millionen. Und wenn etwas im Grunde nützlich ist, Das heißt, ich habe ein Zahlungssystem, eine Technologie, die mir globalen Wert- und Eigentumtransfer ermöglicht, wie Bitcoin. Und gleichzeitig habe ich etwas, das begrenzt ist in seiner Menge, auch nicht willkürlich verändert werden kann. Dann beginnen immer mehr Leute, dem Ganzen einen Wert zuzuschreiben. Das heißt, dann entsteht plötzlich Preis dafür. Okay. Und es entsteht eine Art positive Rückkopplung, sondern diese Teufelsspirale nach oben in Wirklichkeit. Mehr Leute beschäftigen sich mit dem Thema, probieren es aus, nutzen es. Je mehr Leute es nutzen, umso nützlicher wird es für die anderen. Das wirken halt dann diese positiven Netzwerkeffekte. Wenn ich der Einzige wäre mit einem Telefon auf der ganzen Welt, das Ding wäre relativ nutzlos. Du kannst es Türstopper verwenden vielleicht oder so. Mhm. Aber in dem Moment, wo Millionen von Leute Handys oder Telefone haben, wird das Ding unglaublich nützlich. Die Handys sind heute so nützlich, weil sie noch viel mehr können, dass man sich fast schon nackt fühlt, wenn man ohne Handy aus dem Haus geht. Also auch da haben einfach diese Netzwerkeffekte positiv gewirkt. Und ein bisschen ähnlich sieht man es ja auch bei Bitcoin. Bitcoin vor 10 Jahren, als ich das, oder ungefähr 10 Jahren, quasi entdeckt und mir genauer angeschaut habe, was jetzt eine nette Spielerei zum Teil. Mhm. Aber was konnte man wirklich damit machen? Und wie war denn wirklich die Entwicklung? Und heute kann ich ja, es ist so viel im Ökosystem dazugekommen, dass es einfach viel nützlicher ist. Also fundamental ist es nützlicher. Und das rechtfertigt dann auch die Wertentwicklung, die wir gesehen haben bisher.
Mhm. Also auf diese fundamental nützlichen Faktoren möchte ich gerne nochmal kurz zu sprechen kommen. Du hast jetzt wieder erwähnt, eine Spielerei. Mhm. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn wer zuhört, ja, wo ist jetzt diese Spielerei, wenn ich jetzt kein IT-Mensch bin? Meinst du damit da jetzt dieses, ich spreche jetzt einfach mal was an, wovon ich schon gehört habe, Proof of Work, ist das die Spielerei? Oder ist das was, wo man zu tief in das Thema reingeht?
Nein, das kann man schon auf, Proof of Work ist relevant für den Konsensmechanismus, gehe ich gleich darauf ein. Mhm. Ich habe jetzt bei der Spielerei im Kopf gehabt, dass in den Anfangstagen oder in den frühen Jahren von Bitcoin hat die ersten 1-2 Jahre seines Bestehens, das war auch noch bevor ich überhaupt Bitcoin für mich jetzt entdeckt habe, hatte eigentlich keinen Preis im Sinne von, es gab ja nicht mal Börsen dafür. Mhm. Sondern es war eine technologische Spielerei. Man hat sich den Client runtergeladen, hat ein paar Stunden gewartet, bis man synchronisiert war mit dem restlichen Bitcoin-System und hat sich dann spaßhalber Bitcoin im Kreis herumgeschickt. In dem Sinn. Also man konnte jetzt real nicht allzu viel machen. Es gibt diese frühen Geschichten. In New York hat jemand begonnen, Alpaka-Socken zu verkaufen und hat dafür begonnen, Bitcoin zu akzeptieren. Mhm. Oder was vielleicht die ein oder anderen Zuhörer schon gehört haben, diese Bitcoin-Pizza-Geschichte. Am 22. Mai 2010, genau, muss das gewesen sein, wo jemand tatsächlich 10.000 Bitcoin für 2 Pizzen bezahlt hat. Und das ist eine der ersten Realgütertransaktionen mit Bitcoin, die so dokumentiert sind breit. Ja. Also 10.000 Bitcoin ist ja heute ein gewaltiges Vermögen. Aber damals war es einfach eine nette Spielerei. Man hat das ausprobiert. Es hat sich jemand gefunden, der gesagt hat, okay, passt, ich zahle dir deine Pizzen und du gibst mir 10.000 Bitcoin dafür.
Ja.
Und also so war die Spielerei gemeint.
Okay, verstehe.
Genau. Mhm. Und da muss man jetzt eigentlich sagen, Bitcoin als System, als Technologie, wo es keinen zentralen Chef gibt, keine zentrale Instanz, die sagt, was ist gültige Wahrheit und was ist nicht gültige Wahrheit. Wie löst man in so einem System die Frage, was gilt denn wirklich? Wie findet man den Konsens über diese zigtausenden oder Millionen Teilnehmer im System? Was stimmt und was stimmt nicht? Oder was ist einfach die aktuell gültige Wahrheit? Und da kommt bei Bitcoin dieses Proof of Work ins Spiel. Das heißt, eigentlich ist auch nur eine technologische Regel, wenn ich nichts weiß von der Welt, aber ich will wissen, was ist sagen, die gültige Transaktion, was mein gültiger Kontostand in Bitcoin, dann ist besagt die Regel, es ist jene Variante der Bitcoin-Datenbank, die gültige, dort wo die meiste Rechenleistung hineingeflossen ist. Und das ist was ich mit IT-Technologie ganz einfach messen kann. Mhm. Also es dauert für mein Handy, für meinen 0815-Computer ein paar Millisekunden, um zu schauen, wenn ich jetzt wirklich gegensätzliche Datenstände vor mir hätte, was Bitcoin betrifft. Es ist ganz einfach festzustellen, wo ist mehr Rechenleistung reingeflossen. Und das ist auch etwas, was ich nicht fälschen kann, also auf der anderen Seite. Und dieser Proof of Work heißt ja nichts anderes als der Arbeitsnachweis. Jene, die in die Datenbank da reinschreiben, diese Bitcoin-Miner, die auch viel Energie da investieren, freiwillig wohlgemerkt, die erbringen eben diesen Arbeitsnachweis, dass sie Rechenleistung, Energie zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und Proof of Work gab es auch schon vorher als Konzept und wurde auch in diversen Versuchen verwendet. Bei Bitcoin hat es ja tatsächlich wirklich alles zum richtigen Zeitpunkt zusammengeführt, dass also was Funktionierendes draus geworden ist. Mhm. Genau, und Proof of Work ist eigentlich die Anbindung von etwas rein Digitalen wie Bitcoin, das ja nur Information ist, an die reale Welt. Also ohne Proof of Work wäre es eigentlich nur ein Hirngespinst. Mhm. Eine Simulation. Mhm. Und diesen Nachweis der Rechenleistung, diesen Einsatz, diesen Nachweis von Energienutzen, das ist etwas, was man auch nicht fälschen kann.
Ja.
Ja.
Und da kommt jetzt dieses Mining ins Spiel.
Genau. Also das machen ja, genau. Die Miner sind jene, es ist, also aus Bitcoin-Netzwerksicht haben die eigentlich die Rolle, das sind die, die Transaktionen in die Bitcoin-Blockchain schreiben können. Wenn wir eine Transaktion machen, ich schicke dir einen Bitcoin.
Ja.
Dann ja. Verbreitet sich diese Information. Viel Spaß damit, ja? Nicht alles auf einmal ausgeben. Wenn ich die Transaktion mache, die verbreitet sich übers Internet ganz rasch an alle tausende Knoten, die da halt gerade online sind. Mhm. So. In die Bitcoin-Blockchain, das ist diese Datenbank, wo alle Transaktionen seit Anbeginn gespeichert werden. Mhm. Da darf man reinschreiben, wenn man eine bestimmte Prüfsumme errechnen kann. Und dieses Prüfsummen berechnen, das ist das, was die Bitcoin-Miner ganze Zeit machen. Die rechnen, rechnen, rechnen und irgendwann haben sie eine korrekte, passende Prüfsumme errechnet und dann dürfen sie in die Blockchain reinschreiben, nehmen alle neuen Transaktionen, die noch nicht in der Blockchain standen, also unsere neue jetzt oder den Bitcoin an dich, und schreiben ihn rein. Und alle anderen Teilnehmer prüfen dann, hat er wirklich die Rechenleistung erbracht, sprich passt diese Prüfsumme, passt das alles zusammen. Und das ist irgendwie die Funktion der Miner. Und wenn der Miner jetzt korrumpiert wäre oder in einen Blödsinn reinschreiben will, dann muss er einerseits die Rechenleistung erbringen, aber alle anderen Teilnehmer prüfen ja auch, ob das, was er da reinschreibt, korrekt ist. Und wenn er das dann Unsinn reinschreibt, obwohl er die Rechenleistung erbracht hat, dann hat er eigentlich nur Strom verschwendet.
Ja.
Ja. Also da kommt wieder die Spieltheorie zum Einsatz, die dazu führt, dass sich eigentlich alle Teilnehmer, die davon profitieren wollen, ehrlich verhalten müssen. Mhm. Ja, das ist einfach der Anreiz. Wer Blödsinn machen will, verbrennt nur sein eigenes Geld.
Mhm. Das heißt, das Mining ist eigentlich die Grundlage, dass Bitcoin in Umlauf ist.
Ja, so werden auch Bitcoin ausgegeben. Mhm. Also ich habe ja gesagt, 21 Millionen Bitcoin kann es und wird es maximal geben. Und da ist es wiederum eigentlich sehr simple Regel im Protokoll festgelegt. Im Schnitt soll alle 10 Minuten neue Bitcoin entstehen oder ja, erschaffen werden. Mhm. Also alle 10 Minuten und als Bitcoin im Jänner 2009 gestartet ist, ist das System einfach mit 50 neuen Bitcoin pro 10 Minuten gestartet. Und alle 210.000 mal 10 Minuten, also alle 2,1 Millionen Minuten, das sind so knapp um die 4 Jahre, wird diese Zuwachsrate halbiert. Mhm. Das heißt, nach 4 Jahren gab es dann nur noch 25 neue Bitcoin alle 10 Minuten, dann 12,5, 6,25 und derzeit gibt es im Schnitt alle 10 Minuten 3,125 Bitcoin. Und irgendwann so im Frühjahr 2028 haben wir die nächste Halbierung. Mhm. Und diese Halbierungsregel, die wirklich im Protokoll drinnen ist, die führt einfach dazu im Ergebnis, dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben wird.
Ja.
Genau. Mhm. Also bis 2040 herum werden wir so 98% aller Bitcoin haben. Und dann dauert es noch circa 100 Jahre, um die restlichen paar Brösel an Satoshis zu errechnen, bis dann auch ungefähr 2140 die letzte Nachkommastelle auf Null hüpft und da gibt es halt keine neuen Bitcoin mehr. Mhm. Das Mining wird, sofern sich für Bitcoin noch irgendjemand interessiert, dann 2140 immer noch weiterlaufen, weil die Miner nicht nur diese neuen Bitcoin bekommen, das ist dann der wirtschaftliche Anreiz dafür, das überhaupt zu machen,
ja,
sondern weil sie auch diese Überweisungsgebühr von allen neuen Transaktionen kaufen. Wenn ich dir einen Bitcoin rüberschicke, muss ich ein paar Satoshis, also quasi ein paar Cent Gegenwert, mehr auf die Reise schicken, damit die Miner einen Anreiz haben, meine Transaktion auch in die Bitcoin-Blockchain zu schreiben. Mhm. Das heißt, Die Miner bekommen derzeit die neuen Bitcoin, wenn sie so einen Block errechnen, und noch die Überweisungsgebühr aller Transaktionen, die sie zum ersten Mal in die Blockchain schreiben.
Das heißt, das ist die Motivation dafür zu minen.
Das ist der wirtschaftliche Anreiz. Man kann auch minen, einfach weil man das Netzwerk unterstützen will. Ja? Man kann auch minen, weil man sagt, hey, ich brauche sowieso die Wärme und möchte eine, sag mal, Querfinanzierung haben für meine Wärmegewinne, weil ich kann auch de facto ein Miner, das ist ein Computer, der einfach auf Hochtouren läuft und heiße Luft produziert.
Ja.
Wenn ich die Wärme brauche, habe ich ein Dual Use, habe plötzlich einen Nutzen davon. Mhm. Mit dem modernen Gerät momentan bei jetzigen Bitcoin-Kurs so 8, 9, 10, 12 Cent aus einer Kilowattstunde kann ich machen. Mhm. Als Ertrag in Bitcoin. Wenn ich jetzt sowieso die Wärme brauche, kann das plötzlich spannend und wirtschaftlich sein. Es hat ein bisschen ein Hightech-Heizlüfter.
Ja.
Genau.
Da möchte ich jetzt eh nochmal genauer nachfragen. Oder es wird doch oft, das hast du ja vorher gesagt, man braucht einfach relativ viel Energie. Und es wird auch oft so verstanden, dass Bitcoin relativ viel Energie verbraucht. Aber würdest du das bitte auf einer neutralen Ebene beschreiben, worum es da jetzt wirklich geht?
Also Bitcoin funktioniert mit jedem beliebigen Energieverbrauch.
Ja.
Bitcoin läuft auch mit 50 Watt. Mhm. Ja, also gesamt weltweiten Stromverbrauch. Ja. Also Bitcoin ist ja auch so gestartet. Der hohe Strom, die hohe Stromnutzung, oder auch der Verbrauch, Strom, Energie wird immer nur umgewandelt, aber der hohe Energieeinsatz, der ins Bitcoin-Mining fließt, ist eine freiwillige Entscheidung von jedem Miner, der halt sagt, okay, ich habe vielleicht eine günstige Stromquelle. Das ist eine Rechenübung. Ich kann so viel dort erzielen, indem ich meine Rechenleistung ins Bitcoin-Netzwerk leite. Und dann mache ich das halt. Und jetzt gibt es unterschiedlichste Gründe, warum jemand meint. Also die große industrielle Miner hat halt wirklich vielleicht günstigen Strom, weil er irgendwo neben einem kanadischen Wasserkraftwerk seinen Standort hat, die ihm dort den Strom für 2 Cent die Kilowattstunde verkaufen. Wenn er 7, 8, 9 durchs Mining machen kann, super Sache. Und nebenbei noch CO2-neutral, weil die Gestehungskosten von CO2-neutralen Stromformen in der Regel relativ gut günstig sind. Gerade Wasserkraft ist ja relativ günstig. Eine andere Motivation kann sein, und das erleben wir jetzt gerade auch in Österreich ein bisschen, dass jetzt habe ich vielleicht eine PV-Anlage, habe Strom zur Verfügung, darf aber die Menge nicht einspeisen, weil ich Einspeiselimit habe vom Netzbetreiber. Jetzt müsste mein Wechselrichter runterregeln, quasi den Strom werfe ich weg, weil ich kann ihn nicht nutzen. Dann kann ich mir einen gebrauchten Miner kaufen, das stelle ich in den Keller, habe im Keller vielleicht 4 Grad mehr. Und statt dass ich jetzt den Wechselrichter abriegle, mache ich jetzt 6, 7, 8 Cent übers Mining draus. Ist aber eine Rechenübung. Ja? Also auch das Gerät kostet. Das könnte jetzt wieder ein wirtschaftlicher Anreiz sein. In entlegenen Gebieten gibt es einige Projekte im afrikanischen Kontinent, aber auch in Südamerika habe ich schon von Projekten erfahren. Da versucht man ein Kraftwerk aufzubauen, um halt die Bevölkerung dort mit Strom zu versorgen. Aber es ist wirtschaftlich ganz, ganz schlecht. Also das heißt, es muss entweder subventioniert werden oder es wird dort nicht gemacht, weil es nicht auszahlt. Weil ganz kleine Mini-Kraftwerke halt oft wirtschaftlich schwierig sind. So, jetzt gibt es Projekte, wo man das Kraftwerk ein bisschen größer dimensioniert. Man stellt daneben noch einige Container Bitcoin-Miner auf. Starlink-Antenne ist gleich mal organisiert, selbst in den entlegensten Gebieten. Und da reicht dann 0,15 Internetanbindung fürs Mining.
Ja.
Und plötzlich haben wir dank dieser Mining-Anlage eine garantierte, stabile Stromabnahme, die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugt und kann die umliegenden Bewohner mit Strom versorgen. Und wenn dann durch die neue Infrastruktur Kraftwerk dort ein bisschen was entsteht, Wohlstand oder einfach ein bisschen Lebensqualität erhöht wird, weil ich Elektrizität habe für diese Menschen, der Strombezug geht natürlich vor für diese Leute. Plötzlich ist es möglich, ohne dass ich jetzt groß subventioniere, wirtschaftlich solche Projekte aufzuziehen.
Okay, also es entstehen da einfach neue Projekte, Kreisläufe, wie man das sozusagen für verschiedenste Gebiete positiv einsetzen kann. Jetzt weltweit gesehen gibt es einiges an Projekten. Ja. Es hat einmal einen Vortrag gegeben in Fernitz, da war ich dabei, zum Thema Menschenrechte und Bitcoin, weil du das jetzt erwähnt hast mit Afrika oder verschiedenste Gebiete, wo einfach Bitcoin eingesetzt wird, um die Bevölkerung zu unterstützen in einer gewissen Weise.
Ich meine, in Afrika ist es ja, das mit Mining gibt es auch, gibt es dort tatsächlich. Ja?
Ja.
Also da gibt es ein paar schöne, auch gut dokumentierte Projekte, dass das tatsächlich funktioniert und auch was bringt.
Mhm.
Jetzt ist es so, dass, jetzt nicht nur in Afrika, aber dass Menschen dort nicht ganz so lupenreinen Demokratien leben wie bei uns, wobei auch bei uns wird schon darüber diskutiert, wie sauber die Demokratien sind und wie gut das funktioniert. Aber es ist jetzt nicht nur das Mining. Dank Bitcoin hat vielleicht ein einfacher Uber-Fahrer in irgendeinem autokratisch regierten Land plötzlich gleichen Eigentumsrechte de facto wie ein Immobilieninvestor in Mitteleuropa. Das heißt, die Menschen haben plötzlich die Möglichkeit, selber Werte eigenständig zu halten, ohne dass ihnen ein Dritter das einfach wegnehmen kann, ohne dass irgendwo was quasi der Macht missbraucht wird, Banken geschlossen werden, Menschen enteignet werden. Ja? Mhm. Und man ist damit unabhängig von der Willkür von solchen Despoten.
Mhm.
Und gerade im Menschenrechtsbereich gibt es auch jedes Mal wieder Aktivitäten und Unterstützung, dass man den Leuten, es ist schon ein Know-how-Aufbau erforderlich, aber dass man diesen Menschen hilft, für einen Teil ihrer Arbeit auf Bitcoin einzusetzen, weil es eben jetzt nicht so angreifbar ist. Wer es je erlebt hat, dass einem ein Konto gekündigt wurde oder man ohne Konto dastand, ohne Bankkonto, weiß, was das bedeutet heutzutage.
Ja.
Und bei Bitcoin geht es zwar in die Eigenverantwortung, ich darf jetzt meine Zugriffsdaten und so weiter nicht verlieren, aber ich habe es tatsächlich in der Hand. Also Bitcoin zu besitzen, Bitcoin kann man tatsächlich selber so halten, als hätte ich eine Goldmünze eingesteckt im Hosensack. Das heißt, die Verfügungsgewalt liegt echt bei mir. Es kann mir keine dritte Partei mein Konto sperren oder mein Geld wegnehmen. Mit allen Vor- und Nachteilen.
Mhm. Genau, also das wollte ich ja gerade sagen. Das ist natürlich ganz gut, wenn man sich das bewusst macht, wenn man sich für Bitcoin interessiert, was es bedeutet, diese Verantwortung sozusagen zu übernehmen und zu sagen, das verwalte ich selber.
Mhm. Genau. Ist an sich ja auch die Bitcoin empfehlen immer, grundsätzlich sollte man die Bitcoin selber halten, weil dann hat man auch diesen strategischen Vorteil. Jetzt nicht nur diese potenzielle Wertsteigerung oder Kaufkrafterhalt über die lange Frist, sondern gerade bei Bitcoin ist es wirklich möglich, dass ich das selber halte.
Mhm.
Und das war vor 10 Jahren vielleicht ein bisschen abenteuerlich, wie man das hat machen müssen. Heutzutage gibt es genug elegante Wallets, es gibt sogenannte Hardware-Wallets, wo ich sehr sicher und eigenverantwortlich mein Bitcoin sparen kann und auch langfristig halten kann und sehr sicher das Ganze machen kann.
Mhm. Und Wallet kann man wirklich so verstehen, es ist eine Art Geldtaschel.
Genau, also technisch verwaltet man eigentlich die eigenen Zugriffsdaten, weil wo liegen die Bitcoin wirklich? Das ist auch so eine klassische Frage. Wer hat denn die jetzt? Ja.
Mhm.
Die Bitcoin sind auch nur ein Eintrag in einer Datenbank, die allerdings zigtausendfach verteilt, also auf der ganzen Welt. Jeder, der einen Bitcoin-Knoten und vollwertig betreibt, hat eine Kopie der kompletten Bitcoin-Geschichte.
Mhm.
Das sind 400-500 Gigabyte, bringt man auf eine handelsübliche Platte locker drauf. Was man selber hat als Bitcoin-Besitzer ist, und nur das hat man wirklich selber, die Zugriffsdaten zu seinen eigenen Bitcoin. Und da spielt jetzt wieder, das ist technologisch digitale Signatur, was es auch schon lange gibt, bewährte Technologie ist.
Mhm.
Und wenn man jetzt Bitcoin selber hält, dann sollte man halt auch mit dem Bitcoin so umgehen und auch die Sicherheit so anlegen, wie man es vielleicht auch mit Bargeld machen würde. Das heißt, 50 Euro, 100 Euro im Geldbörsel ist noch ein kalkulierbares Risiko für den Alltag. Wenn ich jetzt mal 5.000, 10.000 Euro spare in Bitcoin, ich laufe ja auch nicht jeden Tag mit 10.000 Euro bar im Hosentaschel rum, dann kann man auch ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Aufwand treiben, um das sicher zu verwahren. Und da kommen halt dann diese Hardware-Wallets ins Spiel, wo man schon einen sehr guten Schutz hat gegen welche Trojaner und Virenangriffe und so weiter.
Mhm.
Gleichzeitig gesetzt schon auf Eigenverantwortung. Also ich sollte, und die guten Hardware-Wallets zwingen mich dazu, ein Backup machen meiner Zugriffsdaten. Und jetzt reden wir von einer rein digitalen Währung. Also wer das zum ersten Mal macht, das Backup ist tatsächlich mit einem Kugelschreiber auf ein Blatt Papier 12 Wörter abschreiben.
Ja. Ja.
Und nicht mit dem Handy fotografieren, weil dann wird es in die Cloud hochgeladen, die wird irgendwann gehackt. Und jeder, der diese 12 Wörter in der richtigen Reihenfolge kennt, das sind nichts anderes als eine menschlich lesbare Form deiner Zugriffsdaten auf deine Bitcoin.
Mhm.
Mhm. Auf das muss man halt gut aufpassen. Mhm. Und wenn man es vergisst und verliert, kann ich keine Hotline anrufen.
Ja. Das heißt, man braucht diese 12 Wörter, dass man zugreifen kann auf das Wallet.
Das ist sozusagen das Backup davon. Ja, aber wenn auch dein Hardware Wallet oder dein Handy kaputt geht, mhm. solange du die 12 Wörter kennst und irgendwo noch sicher abgelegt hast, kriegst du wieder Zugriff zusammen.
Ja, ja. Okay. Ja, sehr interessant. Und du hast vorher noch kurz was erwähnt, auf das ich jetzt auch kurz eingehen will. Satoshi, der Gründer, wer ist das?
Ja, das Phantom Satoshi Nakamoto. Man weiß, also ist es ein Pseudonym. Man mhm. weiß bis heute nicht wirklich, was eine einzelne Person oder was eine Gruppe von Menschen, wie auch immer es war, die Person hat Programmierkenntnisse gehabt, die Person muss Geld theoretisch sich auseinandergesetzt haben, also mit der Historie des Geldes, und muss auch so Dinge gekannt oder gelesen haben oder sich bewusst gewesen sein, was Ökonomen wie Ludwig von Mises oder Hayek sich überlegt haben, sonst wäre Bitcoin nicht so konzeptioniert, wie es ist, nämlich als knappes, hartes Geld, eigentlich dem Golden auch empfunden. Und es spielt auch rein der Einfluss der Cypherpunk-Bewegung. Das sind Menschen aus den Frühzeiten des Internets, die schon gesehen haben, ja, das könnte auch gegen die Menschen benutzt werden. Immer mehr Überwachungsmöglichkeiten, übergriffige Firmen, auch übergriffige Staaten, die das halt wirklich als Überwachungstool einsetzen. Und die Überlegung der Cypherpunks war jetzt weniger, wir gehen demonstrieren und fordern irgendwas von der Politik oder von Firmen, sondern Cypherpunks schreiben Code, ist so ein Spruch erst. Das heißt, die machen Software und Programme, die sich nicht überwachen lassen oder die Abwehrmöglichkeiten bieten dagegen. Das heißt, ich brauche nicht bitten und betteln, sondern ich mache einfach was, was tatsächlich Probleme löst und zum Beispiel private Kommunikation im Internet ermöglicht. Das Tor-System ist so etwas, ja. Auch wieder mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist wie ein Werkzeug, ein Hammer. Ich kann einen Hammer nutzen, um wunderschöne Dinge zu bauen, und ich kann den Hammer auch als Waffe einsetzen. Ja. Und Satoshi Nakamoto hat das in irgendeiner Weise vereint. Und ja, es gibt ein paar Kandidaten, wo man meint oder überlegt, das hätte die Person sein können. Der eine oder andere ist auch schon verstorben. Eigentlich ist es egal, weil Satoshi Nakamoto ja eigentlich hat keinen Einfluss mehr. Also diese Person hat das geschaffen, es ist alles transparent da, es liegt alles am Tisch, wie Bitcoin ist. Der ganze Quellcode, alle Dokumente, alles da. Mhm. Und selbst wenn Satoshi morgen aufsteht und sagt, ich bin's, ich war's, diese Person hat ja keinen Einfluss drauf. Er kann nichts ändern, er kann keine Bitcoin entnehmen. Man muss vielleicht sagen, in der Historie heraus, man vermutet, dass so 1 bis 2 Millionen Bitcoin Satoshi zugeschrieben werden. Also die sieht man auch in der Datenbank aus den frühen Jahren, aus den Anfangstagen und Wochen und Monaten. Diese Bitcoin wurden aber bis heute nicht bewegt. Bitcoin selbst ist ja komplett transparent. Ich sehe jede Transaktion, das kann sich jeder alles anschauen. Ich weiß nur nicht, wem die Adressen können oder wer ihm die Zugriffsdaten hat zu den einzelnen Adressen. Mhm. Und diese Satoshi zugeschriebenen Coins haben sich bis heute nicht bewegt. Jetzt weiß man nicht, hat er vielleicht, ist er tot und hat es mit ins Grab genommen, die Zugriffsdaten? Hat er eh noch weitere Coins, die sich bewegt haben und nutzt sie nicht? Also das sind so Dinge, wenn sich da alte Coins bewegen würden, das wird sicher ein bisschen einen medialen Wirbel verursachen. Aber mhm. unterm Strich, der Einfluss auf Bitcoin, da etwas zu ändern, da mehr als 21 Millionen zu schaffen, all das, darüber hat auch Satoshi keine Macht.
Ja.
Das steht jetzt eigentlich da wie eine Naturkonstante, wie die Schwerkraft. Bitcoin ist jetzt eigentlich, es ist da, mhm. es lässt sich nicht mehr in die Flasche zurückdrücken, dieser Geist. Man kann es nutzen, man muss nicht. Wenn man es nutzt, aus meiner Sicht hat man Vorteile dadurch, aber die Entscheidung soll bitte jeder selber treffen.
Ja. Und wenn du jetzt sagst, die Zugriffsdaten, dann sprechen wir auch von diesen 12 Wörtern.
Ja, die 12 Wörter, das ist so ein quasi Standard, wie heutzutage Backups von eigenen Bitcoin-Wallets gemacht werden, weil es eigentlich sehr simpel ist und für Menschen leicht notierbar. Ich weiß, in den Anfangstagen hast du noch Kopien machen müssen von deinen Daten, wenn du bei einer Transaktion gemacht hast. Also das Thema ist erledigt. Ja. Heute schreibe ich mir die 12 Wörter auf beim Einrichten mhm. und brauche nie wieder ein neues Backup davon machen.
Ja, alles klar. Ja, Johannes, danke für diese sachlichen Erklärungen, und du hast dir da, also das hört man schon wirklich, dass du dich schon lange mit dem Thema beschäftigst. Und ich würde da gerne noch mal kurz auf das zurückkommen. Jetzt Geldsystem, Finanzsystem. Was ist dann für dich essentiell in diesem Kreislauf? Welche Rolle spielt Bitcoin? Was ist der Part von Bitcoin?
Ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin ein ganz spannender Beitrag ist, wie unser Zusammenleben eigentlich besser werden kann und auch zu einem ehrlicheren System führt, positive Anreize setzt dafür, einfach weil es eine ehrlichere Variante, ehrlichere Form von Geld ist, die jetzt nicht von irgendjemandem beeinflusst werden kann. Und es setzt Anreize, sich selber nachhaltig zu agieren, langfristig zu denken. Das heißt, es macht, wenn man sich mit Bitcoin auseinandersetzt, plötzlich Sinn. Es macht plötzlich Sinn, wieder zu sparen und Vorsorge zu treiben. Ich meine, das macht es ja generell. Ja? Aber der Anreiz ist da, dass du tatsächlich davon auch profitieren kannst. Das heißt, wenn ich jetzt 15.000 Euro in Euro gespart habe, dann habe ich auch einen Anreiz, das Geld zu investieren. Ich kaufe was, ja, oder auch das Thema, wenn ich jetzt noch mehr Geld habe, dann kaufe ich vielleicht eine Wohnung oder ein Grundstück, einfach um die Kaufkraft in Sicherheit zu bringen. Das heißt, das jetzige Geldsystem, das, wo man halt, wenn ich nur in Euro spare, verliere ich Kaufkraft. Das mögen Einzelne anders sehen, aber das ist meine Realität, so wie ich es erlebe. Ja. Die Zinsen schaffen das nicht, die ich potenziell kriegen könnte, den Kaufkraftverlust in Euro abzudecken. Das heißt, das inflationäre Geldsystem treibt mich in den Konsum oder ich kaufe mir eben ein Grundstück, die zweite Wohnung, die ich nicht brauche, weil das Anlagewohnung, das treibt dort die Preise eigentlich künstlich hoch in Euro gerechnet. Wenn ich jetzt aber ein Geld hätte, wo es keine Inflation gibt, keine Geldmengeninflation, das tendenziell den wirtschaftlichen Fortschritt, die Effizienzsteigerungen abbildet in Kaufkraftsteigerung. Und bei Bitcoin sind wir immer noch früh dran, also da ist noch viel Kaufkraftsteigerung potenziell vorhanden. Dann ist ein guter Anreiz, mein Geld tatsächlich zu sparen, statt es verunnötig quasi oder nur durch die Inflation getriggert zu verkonsumieren. Und ist eigentlich ein natürlicher Anreiz, ein bisschen langfristiger zu denken. Und das ist jetzt was ganz ohne Zwang funktioniert. Ja, weil all diese Vorschriften, wir sollen das nicht tun und das nicht tun, schön und gut, kann man probieren. Aber es ist immer dann über Druck von außen gedacht. Und Bitcoin setzt plötzlich aus dem Nukleus heraus diesen Anreiz, langfristig zu denken und sich zu überlegen, brauche ich es wirklich?
Ja. Ja, danke für den Hinweis. Das langfristige Denken, das ist jetzt schon in einigen dieser Wasserdialoge zum Thema gemacht worden. Und da ist es mir dann immer, und das habe ich jetzt auch in unserem Gespräch rausgehört, wichtig, sich bewusst zu machen, glaube ich, dass man sich auch gut informiert und wirklich selber weiß, will ich das oder will ich das nicht. Du hast jetzt die Eigenverantwortung so oft angesprochen, dass ich ja wirklich, wenn ich mich jetzt genauer mit Bitcoin beschäftigen will oder investieren will, dass ich schaue, dass ich gute Quellen habe, wo ich gute Informationen kriege, dass ich weiß, wie ich schrittweise vorgehe und da sozusagen auf einer sachlichen Ebene hinschaue.
Ja, und wenn man sich da reinwagt, ich meine, mit kleinen Beträgen kann man einfach mal das ausprobieren, weil wenn man mal was gemacht hat, dann ist es oft einfacher, als wenn man es nur in der Theorie kennt. Ja, aber wenn ich so einen Tipp mitgeben kann, wenn man sich Bitcoin anschauen will, primär mal Bitcoin anschauen. Da schwirren so viel 100.000 andere Krypto-Dinge rum. Das langfristig Spannende ist schon Bitcoin. Aber mir ist auch bewusst, man muss die Erfahrung vielleicht, gerade wenn man ein bisschen, spekulativer veranlagt ist, ein bisschen zocken will, das reizt einen schon mit diesen ganzen anderen Dingen. Aber da bin ich halt dann auf Casino-Level unterwegs, so im Kurzfristigen. Das Langfristige, eigentlich ist Bitcoin was Konservatives. Es ist langfristiges Sparen mit hartem Geld. Auf das läuft es hinaus. Nur diese Erkenntnis, das kann man jetzt mir glauben, wirksamer ist es vielleicht für viele, wenn man die Erfahrung halt selber macht. Nur muss man sich ja dann, hat man sich vielleicht vorher schon mal die Finger verbrannt mit irgendwelchen spekulativen Krypto-Dingen oder sonst was. Ja.
Das haben wir wieder beim spielerischen Zugang.
Ja, es ist auch nicht der Spieltrieb oder auch das Zocken und das ist die Ungeduld. Ja. Und das Schöne ist halt bei Bitcoin, also aus meiner Sicht ist der weitere Erfolg und die weitere Verbreitung, auch der Zuwachs im fundamentalen Nutzen von Bitcoin, ist mit Abstand das wahrscheinlichste Szenario. Zukunft ist immer ungewiss. Ja. Mhm. Es gibt keine Garantie für irgendwas in 3 Jahren, in 5 Jahren. Mhm. Aber und mit jedem weiteren Tag des Bestehens von Bitcoin wird es auch diese Wahrscheinlichkeit, dass es noch länger besteht und noch stabiler wird und noch resilienter ist, wahrscheinlicher. Mhm. Das ist Bitcoin, ich kann mit Bitcoin sparen und dann muss ich eigentlich nur warten und mein Leben leben. Also Bitcoin ist auch nicht alles. Ja. Also viele Bitcoin-Enthusiasten, man kippt da rein, entwickelt eine gewisse Begeisterung, aber Bitcoin ist auch nur ein Teil von dem Ganzen. Mhm. Aber ein unglaublich spannender. Das heißt, wer sich, ich kann es nur empfehlen, sich diese Zeit zu nehmen. Ich glaube, ist nicht von mir die Erkenntnis, aber ungefähr 40.000 Stunden in unserem Leben verwenden wir dafür, Geld zu verdienen. Und da kann ich es nur empfehlen, man sollte sich vielleicht diese 50 bis 100 Stunden nehmen, um versuchen, Geld zu verstehen.
Ja, ja. Definitiv. Ja. Danke für den Hinweis. Tolles Gespräch. Ich bin ja immer froh über Quellen. Ich habe es vorher schon erwähnt. Gute Quellen, gute Informationsquellen für, wenn man wirklich was Langfristiges machen will, braucht es das einfach gutes Wissen, Hintergrundwissen, Informationen. Und ich bin froh über das Gespräch. Das ist eine gute Quelle, um sie zu informieren. Und ja, wenn man genauer hinschauen will, kann man genauer hinschauen, wenn man sagt, ja, dann habe ich diese Infos jetzt einmal für mich mitgekriegt, nehme ich sie mit und wer weiß, was draus wird. Danke dafür.
Bitte gern.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work mit Ines Ehrbar und Gästen.